MenaWatch, der unabhängige Nahost-Think-Tank.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des MENA-Talk. Mein Name ist Jasmin Aremi, Redakteurin bei MENA-Watch, und unser heutiger Gast ist Stefan Dietl, der vor kurzem bei uns war. Heute sprechen wir über ein anderes Thema, auch über die AfD, aber insbesondere über die Iran-Connection. Sie befassen sich ja mit der AfD, mit dem Antisemitismus der AfD, mit der Außenpolitik und haben da auch die Beziehung zum Iran ein bisschen näher beleuchtet. Das wollen wir uns gerne näher anschauen. Meine erste Frage wäre, was Sie dazu gebracht hat, sich die Beziehung der AfD zum iranischen Regime nochmals genauer anzuschauen und was der Punkt war, an dem Sie gemerkt haben, dass da etwas Grundlegendes nicht stimmt.
Ja, ich habe schon im Zuge meiner Auseinandersetzung mit dem Antisemitismus der AfD, habe ich mich natürlich schon früh auch mit dem Verhältnis der AfD zum iranischen Regime beschäftigt, auch weil ja ich selbst seit vielen Jahren mit iranischen Oppositionellen in Deutschland zusammenarbeite, vor allem mit Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter, und seit vielen Jahren auch immer wieder so an der Organisation von Protesten eben gegen das Regime und gegen die deutsche Zusammenarbeit mit dem Regime beteiligt war. Daher hat mich das natürlich interessiert, wie positioniert sich da die AfD zum iranischen Regime. Und einen intensiveren Blick habe ich dann eigentlich vor allem 2018 drauf geworfen, als sich angesichts der damaligen Proteste im Iran die AfD sehr klar an die Seite des Regimes positionierte, ebenso wie bei den Protesten ja nach der Ermordung von Jina Amini. Und Anlass, sich jetzt nochmal genauer damit auseinanderzusetzen, war natürlich der 7. Oktober. Während sich die AfD einerseits als Verteidigerin Israels ja inszenierte, griff sie andererseits immer wieder Partei für das iranische Regime, also für die größte Bedrohung für den jüdischen Staat und auch den Drahtzieher des Massakers vom 7. Oktober.
In Analysen wird ja beschrieben, dass Teile der AfD ihre bislang eher strategische Israel-Solidarität inzwischen aufkündigen und auch verstärkt antiwestliche, offen israelfeindliche Töne anschlagen. Welche Strömungen innerhalb der Partei sind besonders relevant?
Ja, was das angeht, ist es natürlich schon so, dass es bisher schon mit der angeblichen Israel-Solidarität der AfD nicht weit her war. Es war vor allem eine Inszenierung, ist etwas, mit dem man sich etwas, das man verbal nach außen trägt. Und Ziel war ja so immer, möglichst nicht als antisemitische Partei zu gelten. Man wollte sich auch ein bisschen anbiedern, um eine Einladung nach Israel oder ein Treffen mit israelischen Regierungsvertretern zu bekommen. Und dazu ist es eigentlich ja nie gekommen. Und je weniger Früchte dieses Anbiedern trug, desto deutlicher wurde eigentlich auch, dass man, ja, wurde auch der Widerspruch gegenüber der Parteiführung, das endlich ad acta zu legen und selbst diese verbalen Bekenntnisse zu Israel ad acta zu legen. Und da ist natürlich zum einen vor allem der völkisch-nationalistische Flügel rund um Björn Höcke zu nennen, parteinahe Thinktanks auch rund um das Institut für Staatspolitik oder das Magazin Kompakt, aber auch die neu etablierten Jugendverbände der Partei, die schon länger darauf drängen, sich eher der antizionistischen Internationale anzuschließen und wie gesagt, selbst diese verbalen Bekenntnisse zu Israel über Bord zu werfen.
Wie passt denn das eigentliche Image der Partei, das sie gerne nach außen trägt, mit den tatsächlichen Positionen im Bundestag, im Landtag, in der Öffentlichkeit zusammen?
Ja, die AfD präsentiert sich ja gerne als Partei der Solidarität mit Israel, als Partei auch an der Seite jüdischen Lebens. Und das stimmt natürlich mit der Realität nur wenig überein. Diese mediale Inszenierung, zum einen hetzt die AfD natürlich immer wieder gegen bekannte Vertreter jüdischen Lebens wie Charlotte Knobloch oder Michel Friedmann oder Igor Levit. Sie ist auch die Partei antisemitischer Verschwörungsnarrative. Und auch warum die AfD immer wieder als Israel-solidarisch wahrgenommen wird, ist mir tatsächlich ein Rätsel. Denn die AfD gehörte mit zu den ersten Parteien, die nach dem 7. Oktober einen Stopp von Waffenlieferungen an Israel forderten. Und es dauerte ja auch Tage, bis die Parteiführung dieses Massaker halbherzig verurteilte. Also da stimmt die öffentliche Wahrnehmung und das tatsächliche Auftreten natürlich in keinster Weise überein. Und das zeigt sich dann eigentlich besonders deutlich auch immer wieder bei den Stellungnahmen zum Iran. Zum Beispiel die ständige Forderung nach einem Ende der Sanktionen gegen den Iran oder die Forderung nach einem Gasdeal mit dem iranischen Regime als Lösung der deutschen Energiekrise. Man übernimmt immer wieder in Pressemitteilungen und auch in Anträgen 1:1 die Propaganda auch des iranischen Regimes. Teils schreibt man wörtlich Texte der iranischen Botschaft ab in Stellungnahmen der AfD. Also das passt natürlich überhaupt nicht zu dieser öffentlichen Wahrnehmung.
Das heißt, die AfD-Bundestagsfraktion ist auch so eine Art Lobbyorganisation des Mullah-Regimes. Gibt es da konkrete Beispiele für Bundestagsreden, Anfragen, die das aus Ihrer Sicht besonders deutlich machen?
Ja, also ich glaube, besonders deutlich wird das immer wieder in den Pressemitteilungen, denen es um den Iran geht. Da wird der Iran als Stabilitätsfaktor in der Region erklärt, ungeachtet der Tatsache, dass der Iran ja weltweit der Finanzier des islamistischen Terrors schlechthin ist und auch eine Bedrohung für die anderen Staaten in der Region, nicht nur für Israel. Die AfD erklärt das Regime in Teheran in ihren Pressemitteilungen zur legitimen Regierung des Irans, zum Stabilitätsfaktor im Inneren und Äußeren. Man dürfe keinen Regime-Change unterstützen. Das wäre eine unangemessene Einmischung in die innerpolitischen Belange des Iran. Man verharmlost immer wieder dieses Regime und erklärt es sogar zur tragenden Säule der internationalen Ordnung. Und natürlich gehört dazu insbesondere eben diese Forderungen, die Handelsbeziehungen mit dem Regime zu intensivieren. Also gerade diese ständigen Forderungen nach einem Gasdeal mit dem iranischen Regime, vor allem seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, das zeigt, glaube ich, ganz, ganz deutlich, an welcher Seite sozusagen die AfD sich positioniert und dass Teile in der AfD ganz stark auf so ein autoritäres internationales Bündnis setzen. Also auf ein Bündnis mit Russland, mit China, aber eben auch mit dem iranischen Regime.
Es gab ja auch Delegationsreisen von der AfD-Jugendorganisation in den Iran und zu regimenahen Akteuren. Was wissen wir denn über diese Reisen? Was kann man da sagen? Wer wurde eingeladen? Wer hat eingeladen?
Ja, also das ging schon eher, ich würde schon sagen, dass da eher die Initiative von der AfD ausging. Man hat sich ja auch mit Akteuren in Syrien, auch mit islamistischen Akteuren in Syrien getroffen. Und es ging da natürlich auch gerade bei diesen Reisen in den Nahen Osten immer wieder darum, darzustellen, dass es doch dort ganz wunderbar ist, dass es dort sicher ist. Und es eben keinen Grund gibt, Geflüchtete nicht nach Syrien, nach Afghanistan oder in den Iran abzuschieben. Das ist so der eine sehr öffentliche Faktor. Das hat man dann immer wieder auch in Stellungnahmen betont, mit Fotos, wo man sich dann präsentiert hat, als man dann dort war. Aber dahinter steckt auch eben vor allem die Teile der AfD, die eben auf so eine autoritäre Internationale setzen. Dieselben, die auch engste Kontakte nach Russland pflegen, das sind auch dort die treibenden Kräfte, sozusagen auch dort mit Bündnispartnern zu agieren und sich auch dort zu präsentieren und sich teilweise auch so eine Schattenaußenpolitik zu betreiben, sich als internationaler Ansprechpartner zu präsentieren.
Sie haben eingangs schon mal gesagt, dass AfD-Politiker sich immer wieder an die Seite des Regimes stellen, sich öffentlich dazu äußern. Wie äußert sich die Parteinahme denn konkret? Also ist das dann einfach auch auf einer politischen Ebene ganz offiziell oder sind das eher irgendwelche Reden innerhalb von Parteitagen? Wie müssen wir uns das vorstellen?
Ja, es sind zum einen die offiziellen Pressemitteilungen natürlich der AfD, die ich schon erwähnt habe, also diese Präsentation in Pressemitteilungen. Das zum einen, es sind aber auch Kontakte in die iranische Botschaft. Zum Beispiel in der vergangenen Legislaturperiode hatte die AfD ja den Vorsitz der deutsch-iranischen Parlamentariergruppe inne und hat dort ganz, ganz eng sage ich mal, Regimepropaganda auch betrieben. Sie hat faktisch diese deutsch-iranische Parlamentariergruppe übernommen, dort die Mehrheit der Teilnehmenden gestellt. Und das war dann auch verbunden eben mit Besuchen der iranischen Botschaft, mit Pressemitteilungen auch, die wirklich 1:1 so das widerspiegeln, was auch das iranische Regime propagiert. Das ist das vor allem, woran es sich äußert. Man muss allerdings an dieser Stelle auch erwähnen, wenn immer die Rede davon ist, oder ich spreche da auch davon, die AfD als Lobbyorganisation und des iranischen Regimes und auch der Kollaboration, muss man natürlich auch erwähnen, dass sich auch die anderen im Bundestag vertretenen Parteien, was den Umgang mit dem iranischen Regime betrifft, ja jetzt nicht mit Ruhm bekleckert haben. Also über alle Regierungen in den vergangenen Jahrzehnten hinweg, sozusagen, egal unter welcher Führung und mit welchem Koalitionspartner, hielt man ja an diesen Wirtschaftsbeziehungen zum Regime in Teheran fest. Man lieferte Sicherheitstechnologie zur Überwachung von Oppositionellen, man machte Geschäfte mit Unternehmen der Revolutionsgarde und es war ja nicht zuletzt auch diese Politik der Regierungsparteien, egal ob schwarz, rot, grün, gelb, die es dem Regime auch ermöglichten, die eigene oder jetzt auch ermöglichen, die eigene Bevölkerung zu unterdrücken und eigentlich die gesamte Region inklusive Israel zu destabilisieren. Das heißt, in einer gewissen Weise steht da die AfD durchaus in einer Tradition deutscher Außenpolitik. So ist es nicht.
Wie würden Sie denn diese Forderungen und die generelle außenpolitische Linie der AfD einordnen? Hat es strategische Ziele?
Ne, es hat sicher auch strategische Ziele. Es geht darum, sich auch als außenpolitischer Akteur darzustellen. Und es geht aber vor allem natürlich auch darum, die Beziehungen eben in andere Länder zu vertiefen. Und es geht darum auch jetzt nicht nur bei solchen Fragen wie den Gasdeals, das eigene nationale Interesse sozusagen und einzig und alleine dieses nationale Interesse und auch das sehr kurzfristige nationale Interesse in den Mittelpunkt zu stellen. Das merkt man ja immer wieder bei außenpolitischen Äußerungen der AfD. Also das heißt, Gasdeals mit dem Iran, Friede mit Russland, das wird ja immer wieder damit begründet, sich sozusagen zu positionieren in eine Richtung eines Standortnationalismus und in einem als wirtschaftsfreundlich sich auch zu positionieren. Und da geht es tatsächlich, da ist Interessenpolitik auch sehr, sehr kurzzeitig gedacht. Also es geht um das aktuelle Interesse und denen hat sich dann auch alles andere sozusagen unterzuordnen. Das ist die eine Ebene, aber natürlich darf man auch die ideologischen Übereinstimmungen nicht unterschätzen, die es durchaus auch mit islamischen Fundamentalisten sozusagen gibt und wo man auch ganz gut andocken kann.
Jüngst wurde ja bekannt, dass es innerhalb der Parteispitze ein paar unterschiedliche Ansichten über diese Iran-Position gibt. Abgeordnete haben Weidel und Rupalla vorgeworfen, dass sie sich wie Annalena Baerbock anhören. Wie würden Sie denn diesen Konflikt interpretieren?
Ja, ich würde sagen, dass also substanziell sind diese Differenzen nicht. Es geht zum einen um Machtpolitik, auch um innerparteiliche Machtpolitik und zum anderen natürlich um die Frage von so einer strategischen Ausrichtung der Partei, also wie man sich eher in der Öffentlichkeit präsentiert. Es geht weniger um unterschiedliche Positionen, die da vielleicht aufeinander prallen, sondern vielmehr um unterschiedliche Vorstellungen auch der Präsentation nach außen. Und diese unterschiedlichen Strategien wurden jetzt eigentlich nur, vor allem eben nach dem 7. Oktober, aber jetzt auch im Zuge des Iran-Konflikts, so ein bisschen sichtbarer. Aber es geht eher um strategische Fragen und weniger um Positionen. Und ich sehe darin auch keine Bruchlinien. Ich glaube nicht, dass das ein so starker Konflikt ist oder so ein schwelender Konflikt, dass es da auch tatsächlich zu Brüchen innerhalb der AfD kommt, auch wenn es mal die ein oder andere Kritik daran dann am Kurs der Parteiführung gibt.
Die AfD ist ja tatsächlich eigentlich eine Partei voller Widersprüche, das merkt man immer wieder. Der Wählerschaft scheint es trotzdem ganz gut zu gefallen. In Talkshows ist auch ganz oft die Rede davon, dass man zwei Lager hat, einem israel-solidarischen, pro-westlichen Flügel, einem anti-westlich souveränistischen, eher Regime sympathisierenden Flügel. Trifft diese Einschätzung eigentlich überhaupt zu oder ist das alles nicht genau getroffen?
Ich halte es für nicht genau getroffen. Ich glaube, zum einen verkennt das total die Kräfteverhältnisse innerhalb der Partei. Im Kern ist die AfD inzwischen, und das schon seit langem, eine antidemokratische, völkisch-nationalistische Partei, eine Partei im Kampf gegen die Moderne, das ist das Zentrale in der AfD, der Kampf gegen die Moderne, gegen Emanzipation, Universalismus, Selbstbestimmung, das ist das, was die AfD ausmacht. Sie ist eigentlich gegen alles, für das dieses Schlagwort der Westen steht. Ich persönlich meide diesen Begriff immer ein bisschen, ich halte ihn für ungeeignet, denn die Grundprinzipien, um die es geht, Emanzipation, Selbstbestimmung, Individualität, Freiheit, sind universelle Werte, unabhängig jetzt von so territorialen oder geografischen Einordnungen. Es ist eben nicht westlich oder östlich, sondern universell. Und gegen diese Werte der Moderne, dagegen macht die AfD mobil. Es gibt sicher Einzelne in der Partei, die da ein bisschen davon abweichen, aber die sind völlig marginalisiert. Man kann da eigentlich nicht von zwei Flügeln sprechen, sondern dieser Kampf gegen die Moderne ist wirklich das Zentrale, das die Partei ausmacht. Und dass er dann auch die Überschneidungspunkte liefert im der Kollaboration mit solchen Regimen wie dem iranischen.
Genau, wir hatten es ja eingangs auch schon mal kurz erwähnt, die gemeinsamen Feindbilder. Können Sie die vielleicht kurz benennen, insbesondere in der Beziehung Israel-Iran?
Ja, es gibt natürlich viele Übereinstimmungen und gemeinsames ideologisches Denken, gemeinsames beiden wie gesagt, dieser Kampf gegen die Moderne, gegen alle Errungenschaften, die hierzulande jetzt unter der Chiffre 68 irgendwie gefasst werden, gegen Feminismus, sexuelle Selbstbestimmung, gegen die Rechte von Homo- und Transsexuellen, aber natürlich eben auch gegen Mitbestimmung, demokratische Prozesse, also dieses totalitäre Gesellschaftsbild der extremen Rechten und religiöser Fundamentalisten passt natürlich perfekt zusammen und beiden geht's darum, diese ja, die kapitalistische Moderne negativ aufzuheben, diese Grundprinzip, hinter diese Grundprinzipien von Emanzipation, Selbstbestimmung, Individualität zurückzuschreiten. Und das ist eben das, was auch diese ideologischen Übereinstimmungen ausmacht, zum Beispiel eben, wie gesagt, bei Frauenrechten, bei anderen. Und das schließt natürlich auch den Antisemitismus als Welterklärungsmodell ein. Also auch diese Identifikation des Juden mit der Moderne, das ist ja nun auch kein ganz neuer Topos, der eben sowohl in der AfD als auch im iranischen Regime gepflegt wird. Und ja, ich glaube, die AfD setzt da durchaus, oder Teile der AfD zumindest, schon als auch auf das iranische Regime als einen Bündnispartner im Kampf gegen diese verhasste Moderne.
Gleichzeitig positionieren sie sich aber auch gerne gegen den politischen Islam, fordern Kopftuchverbot etc. Wie passt das eigentlich zusammen? Ist ja auch schon wieder recht widersprüchlich.
Ja, also ich glaube, es gibt diese Widersprüche durchaus. Ich glaube aber, dass sich dieser Widerspruch auch teilweise dadurch erklärt, dass es durchaus weite Teile der AfD gibt, die gar nicht unbedingt das Problem mit dem politischen Islam haben. Ich weiß das in meinem Buch relativ ausführlich anhand von Zitaten, vor allem von Tino Chrupalla und Alexander Gauland und anderen nach, die sehr deutlich machen, dass die AfD eigentlich kein Problem mit dem Islam hat, solange der dort bleibt, wo er nach Meinung der AfD hingehört. Also nicht hierher. In Syrien, im Iran oder sonst wo hat die AfD überhaupt kein Problem, großteils mit dem politischen Islam. Im Gegenteil, man sieht ihn nicht selten als Partner. Wenn dort die Menschen vom Islamisten unterdrückt werden, das ist nicht unbedingt das Thema der AfD. Die AfD ist auch im Kern keine islamfeindliche Partei. Sie ist vor allem eine rassistische Partei. Unter dieser Politik der rassistischen Ausgrenzung, die die AfD propagiert, da hätten syrische Moslems genauso zu leiden wie irakische Christen oder iranische Atheisten. Da macht die AfD jetzt keinen großen Unterschied. Das Problem der AfD ist nicht der politische Islam, sondern das Problem der AfD ist das Fremde. Deswegen ist in der AfD auch meistens oder selten mal vom islamischen Antisemitismus die Rede, sondern es ist die Rede vom migrantischen Antisemitismus, von einer Gefahr von außen, die sozusagen da auf uns zukommt. Und es ist gar nicht unbedingt die, ja, sag ich mal, die tatsächlich Kritik am politischen Islam, die AfD ausmacht. Es gibt auch andere Teile davon innerhalb der AfD, aber ich würde tatsächlich sagen, auch da, das ist eine deutliche Minderheit gegenüber vor allem den Äußerungen auch von führenden AfDler, wie Tino Chrupalla, wie Alexander Gauland, die zum Beispiel deutlich gemacht haben, eben wie sowas beim iranischen Regime. Da sagt Alexander Gauland tatsächlich der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, der Islam ist kein Teil von Deutschland, aber er ist natürlich Teil vieler anderer Länder und da haben wir uns nicht einzumischen.
Ausländer raus quasi.
Ausländer raus und mit dem politischen Islam, ja gut, wie gesagt, denn der kann durchaus Bündnispartner eben im Kampf gegen den Westen, gegen die Moderne sein. Gerade bei solchen Thinktanks, eben wie dem Institut für Staatspolitik oder auch bei so völkischen Nationalisten innerhalb der AfD, wo es teilweise echt wirklich eher so ein Neidverhältnis auch gegenüber dem Islam gibt oder auch gegenüber dem islamistischen Regime. Ja, da herrscht noch Zucht und Ordnung, da wissen Frauen noch ihren Platz und Männer noch ihren Platz, da sind die Geschlechter noch klar, da ist noch Führung dahinter. Es ist eher, wenn man sich die Beiträge zum politischen Islam so in solchen Zeitungen durchliest oder auch in solchen Stellungnahmen durchliest, dann wird eher so ein neidischer Blick deutlich als ein Konkurrenzverhältnis, als ein Feindverhältnis.
Wie beeinflusst denn der Antisemitismus der Partei, der ja einfach auch einen Kern der Partei darstellt, diesen Blick auf Israel und auf den Iran? Kann man da etwas nachzeichnen? Kann man da ungefähre Aussagen treffen, inwiefern die Politik davon auch beeinflusst wird?
Dass es natürlich diese Politik sozusagen beeinflusst. Zum einen werden natürlich auf Israel auch immer wieder antisemitische Verschwörungsmythen angewendet. Also der der jüdische Staat sozusagen als Verlängerung auch dieser antisemitischen Verschwörungsideen, das spielt natürlich zum einen eine Rolle. Und gerade bei diesem jetzt Konflikt zwischen Israel und dem Iran, da ist es natürlich auch so, dass genau dieser Blick auf die Moderne, diesen Blick schon auch prägt, dieser antisemitische Blick auf die Moderne, für die eben nicht selten, sei es sehr offen, sei es auch chiffriert, Jüdinnen und Juden verantwortlich gemacht werden, dass auch das dieses den Blick zeitigt. Und bei der AfD ist es natürlich auch so, auch in Teilen der AfD, es gibt ja eben auch diese Vorstellung von autochthonen, angesessenen Bevölkerungen, ja, wo dann eben auch Israel teilweise eben als Eindringling fantasiert wird in diese eigentlich homogene Welt. Und ich glaube, natürlich spielt da der Antisemitismus eine ganz, ganz tragende Rolle auch bei der Beurteilung des Nahostkonflikts. Auch wenn das eben in den vergangenen Jahren teilweise verdeckt war, eben durch einen verbalen Versuch, sich als besonders Israel solidarisch zu präsentieren. Aber das bricht auf und das bricht spätestens seit dem 7. Oktober ganz, ganz massiv auf.
Was ich dabei auch immer relevant finde, sind ja die Folgen dieser Politik. Gibt es aktuell schon konkrete Folgen für jüdisches Leben in Deutschland, was auch immer das sein möchte? Ich werde es mal in Anführungszeichen setzen für Juden und Jüdinnen, die insbesondere von der AfD-Politik ausgehen, die gegebenenfalls auch schon stärker in irgendwelchen Oppositionen vertreten sind?
Ja, also natürlich hat das auch Auswirkungen. Also zum einen steht die AfD natürlich oder ist einer der Träger, nicht der einzige Träger. Das definitiv nicht, aber einer der Träger der Renaissance des Antisemitismus im politischen Raum, vor allem mit den Verschwörungsnarrativen, die eben die AfD immer wieder bedient, zum Beispiel im Zuge der Corona-Pandemie, aber ja nicht nur dort, wo immer wieder chiffriert eben zum Beispiel eben Vertreter jüdischen Lebens irgendwie verantwortlich gemacht werden. Dann natürlich auch mit dieser Hetze gegen bekannte Vertreter jüdischen Lebens, gegen Annette Kahane, gegen Charlotte Knobloch, gegen Michel Friedmann. Damit trägt die AfD natürlich dazu bei, Antisemitismus sagbarer und sprechbarer sozusagen zu machen. Und das erhöht natürlich die Gefahr für Jüdinnen und Juden hierzulande. Vor allem diese antisemitischen Verschwörungsmythen, die natürlich auch dann im Zweifel auch immer wieder fanatische Taten nach sich ziehen und nach sich ziehen können. Also wir wissen ja heute, wie gefährlich gerade solche Welterklärungs- und Weltdeutungsmuster eben sein können. Ich glaube trotzdem, ist auch wichtig hinzuweisen, die AfD ist da nicht der einzige Träger genau dieser Renaissance des Antisemitismus im politischen Raum. Wir erleben das ja im Zuge dieser ganzen Gaza-Demonstrationen. Wir erleben das von autoritären Linken. Wir erleben das aus dem islamistischen Spektrum. Aber eben, das fällt eben auch oft hinten runter, auch die AfD trägt ihren Teil dazu bei, zu dieser Renaissance des Antisemitismus im politischen Raum.
Wie gefährlich wird es denn für die deutsche Iran- und Israel-Politik, wenn noch mehr AfD-Politiker auf Bundes- und Landestagsebene in Regierungsverantwortung kommen?
Ja, also ich finde das immer sehr schwierig zu beantworten, ohne Horrorszenarien sozusagen an die Wand zu malen. Also man will ja auch immer nicht so einen panischen Alarmismus verbreiten, aber ich glaube, es hätte natürlich fatale Folgen, wenn die AfD in Landesregierungen oder gar in der Bundesregierung sozusagen beteiligt wäre. Zuallererst mal natürlich erstmal für die Menschen hierzulande. Sicher hat es aber auch negative Folgen für die deutsch-israelischen Beziehungen, nachdem sich die AfD immer wieder vehement gegen Waffenlieferungen an Israel positioniert hat und auch den Ausgleich eben mit dem iranischen Regime sucht, hätte das natürlich Auswirkungen auch auf die derzeitigen Bemühungen Israels, den Einfluss des Irans im Nahen Osten zurückzudrängen und das Regime ja auch ein für alle Mal als Gefahr für die Sicherheit und Existenz Israels zu eliminieren. Also natürlich hätte das fatale Folgen, aber ich finde, man muss immer so ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu sehr eben in so einen Alarmismus verfällt und sozusagen, es ist nicht der erste Punkt, also die Außenpolitik und auch die Beziehungen zu Israel sind nicht der allererste Punkt auf der Agenda der AfD. Also wir werden da erstmal, sollte das tatsächlich so weit kommen, dass es eine Beteiligung an Landes- und Bundesregierungen gibt, mit ganz anderen Dingen sozusagen konfrontiert sein, vor allem im Inland auch konfrontiert sein. Und das hätte natürlich vor allem eben negative Auswirkungen von allen Menschen, die jetzt schon hierzulande von dieser Hetze der AfD betroffen sind. Also für Migrantinnen und Migranten, aber eben auch für Jüdinnen und Juden, aber auch für politische Gegner der AfD.
Der Antisemitismus der AfD und auch diese Annäherung an das iranische Regime wird ja jetzt öffentlich und in den Medien nicht so oft wirklich sichtbar gemacht. Ist da aus Ihrer Sicht auf jeden Fall ein bisschen was verschlafen worden? Sollte man das vielleicht öfter thematisieren? Man hat ja das Gefühl, dass schon viele AfD-Vertreterinnen ins Fernsehen, in Talkshows eingeladen werden.
Ja, also man merkt auch, dass gerade der Antisemitismus im Zusammenhang mit der AfD oftmals ignoriert wird. Also, und auch zum Beispiel diese Frage, das Verhältnis der AfD zum iranischen Regime, das ist ja auch kaum Thema, von jetzt einigen verdienstvollen Ausnahmen mal abgesehen, Friedrich Schindler zum Beispiel in der Welt, der sich regelmäßig damit beschäftigt, und natürlich auch iranische Oppositionelle wie jetzt Kazem Mousavi oder sowas, die das im Blick haben und immer wieder auf diesen Zusammenhang hinweisen. Aber insgesamt spielt der Antisemitismus in der Analyse der AfD eigentlich kaum eine Rolle. Es ist weiterhin so ein blinder Fleck in der Auseinandersetzung mit der AfD, auch da abgesehen von einigen verdienstvollen Ausnahmen. Und man merkt, dass eben genau dieses, der Antisemitismus als, diese antisemitischen Welterklärungsmuster auch als ideologische Basis der AfD zu analysieren und zu benennen, eigentlich kaum passiert. Und das ist natürlich ein ganz, ganz großes Problem, wenn man einen der ideologischen Kerne der AfD sozusagen in allen Analysen und Betrachtungen ausblendet. Und natürlich ist es auch ein Problem, dass der AfD viel zu viel öffentlicher Raum natürlich auch zugestanden wird, in Talkshows etc. pp. Also das ist nicht der Umgang mit einer Partei, die eben auch antisemitische Ressentiments verbreitet, den ich mir zumindest vorstelle.
Oder zumindest müsste das reflektierter passieren und ein bisschen mehr auf die Themen eingegangen werden, die vielleicht auch kritisch sind. Das passiert auf jeden Fall viel zu selten. Aber wenn ich Sie richtig verstehe, ist es ja eigentlich tatsächlich erstmal so, dass dieses Thema Iran-Connection AfD ja auch so ein bisschen, ich sage mal, im Schatten läuft, weil die AfD eigentlich außenpolitisch gar nicht so stark aufgestellt ist und sich eher auf innenpolitische Themen konzentriert.
Das zum einen, zum anderen tun sich natürlich schon auch, also solche Talkshows sind ja meistens so, dass da dann die AfD und dass da dann andere Politiker natürlich auch sitzen. Es tun sich natürlich auch die anderen Parteien ein bisschen schwer, der AfD ihre Kollaboration mit dem iranischen Regime irgendwie vorzuwerfen, wenn man jahrzehntelang dasselbe, oder nicht dasselbe, aber eine ähnliche Richtung betrieben hat. Also ein Frank-Walter Steinmeier, der Glückwunsch-Telegramme zur erfolgreichen Revolution sozusagen schickt, oder Außenminister, die immer wieder iranische Politiker empfangen haben, die verantwortlich sind für übelste Verbrechen, die dort passieren und Co. Da ist es dann ein bisschen schwierig, der AfD irgendwie vorzuwerfen, ihr habt so enge Beziehungen irgendwie mit dem iranischen Regime. Ich glaube, das spielt da zum einen auch eine Rolle. Dann natürlich, dass das allgemein in der Öffentlichkeit gerade die deutschen Wirtschaftsbeziehungen mit dem Iran, die deutsche Verantwortung auch für das, was im Iran passiert, ja auch in einem allgemeinen medialen Raum gerne untergeht oder nicht gerne wahrgenommen wird. Wie oft werden denn überhaupt iranische Oppositionelle oder wie oft wird dann überhaupt Kritiker auch dieser engen Wirtschaftsbeziehungen, die über Jahre herrschen zwischen Deutschland und dem Iran, irgendwie ja in solche Talkshows eingeladen oder sind medial präsent? Das spielt ja kaum eine Rolle, und dann spielt das natürlich auch in der Auseinandersetzung mit der AfD kaum eine Rolle. Was ich aber noch schlimmer finde eigentlich, ist eben, dass allgemein die Betrachtung der antisemitischen Ressentiments innerhalb der AfD und welchen wichtigen Stellenwert auch der Antisemitismus in der AfD einnimmt, dass das eben kaum Betrachtung findet und eben auch selbst bei Kritikerinnen und Kritikern der Partei ja kaum im Fokus steht.
Vielen Dank, Herr Diedel, für die vertiefende Einordnung dazu. Gut, wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal, aktivieren Sie die Glocke und teilen Sie das Gespräch gerne in den sozialen Medien. Weitere Analysen, Hintergründe und Gespräche finden Sie regelmäßig bei MENA-Watch. Mein Name ist Jasmina Remi. Bis zum nächsten MENA-Talk.
MENA-Watch, der unabhängige Nahost-Think-Tank. Besuchen Sie auch unsere Website. Dort finden Sie täglich neue aktuelle Berichte und ausführliche wissenschaftlich fundierte Hintergrundanalysen zur Geschichte und Gegenwart der MENA-Region.
Eine Produktion von MENA-Watch, dem unabhängigen Nahost-Think-Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.